2. April 1949. In Baden-Oos hält ein Mercedes. Ein weißhaariger Herr mit Schweinslederhandschuhen sitzt am Steuer. Er sieht gut aus. Braun gebrannt, schmales, sehniges Gesicht. Er spricht Französisch mit mir. Ein charmantes, sehr reines Französisch. Als er hört, dass ich Rheinländerin bin, ist er begeistert. Oh, er liebt die rheinischen Frauen. Er ist Generalpräfekteur. Engster Mitarbeiter des französischen Oberbefehlshabers in Deutschland, General König. Morgen fliegt er zu einem kurzen Besuch nach Marokko, wo seine Mutter lebt. Welch ein Traum. In Karlsruhe steige ich aus und fahre mit einem wendigen Lastwagen weiter. Der Besitzer, ein kräftiger, noch junger Mann, fängt furchtbar an zu schimpfen, als ich ihm von dem Flug nach Marokko erzähle. Alle diese Allüren der Besatzung müssen wir bezahlen. Großartig aufführen könnten sich die Herren hier. In Stuttgart biegt er ab. Gleich darauf steige ich in einen märchenhaften, chromblitzenden, nur leise schnurrenden Ford neuester Ausführung. Ein amerikanischer Soldat sitzt am Steuer. Er ist sehr in sich versponnen und wortkarg. Mit einer kameradschaftlichen Selbstverständlichkeit bietet er mir seine Zigaretten an, wenn er sich eine ansteckt. Oder eine Flasche Coca-Cola. Schiebt mir wortlos seine Schokolade hin. Leider biegt er in Augsburg ab. Und ich klettere wieder in einen Lastwagen, einen richtigen Fernlastzug mit zwei Anhängern. Die beiden Insassen sind übermüdet und unrasiert und freuen sich auf die Mutti zu Hause. Wir scheiden in München an der Nymphenburger Brücke mit einem kräftigen Händeschütteln.
44.000 Kilometer per Anhalter. Eine junge Frau fährt durch Nachkriegsdeutschland. Ein Feature von Marita Kraus.
Gisela van Erkelenz arbeitete 1949 in Baden-Baden als Sekretärin bei der Firma Schaub-Lorenz, die Rundfunkgeräte herstellte. Sie war 28 Jahre alt. Ihr 20 Jahre älterer Liebster, Werner Kraus, wohnte seit 1948 in München und schrieb für das Feuilleton der Süddeutschen Zeitung. Geld war bei ihnen sehr knapp. Werner Kraus lebte in Scheidung und musste für zwei fast erwachsene Kinder aufkommen. Die Zugfahrt war teuer, so fuhr die attraktive junge Frau per Anhalter fast jedes Wochenende von Baden-Baden nach München. 320 Kilometer, die einfache Strecke. Er hatte es auch versucht, doch er wurde als Mann nicht so gerne mitgenommen und schaffte es nicht, in zwei Tagen hin- und zurückzukommen. Die Erlebnisse dieser Fahrten zwischen Februar 1949 und Juli 1951 stellte Gisela van Erkelenz aus ihren Briefen an ihren Freund zu einem 300 Seiten starken Manuskript zusammen, das ich, die etliche Jahre später geborene Tochter, vor mir liegen habe. 44.000 Kilometer per Anhalter durch Deutschland. Ein Zeitdokument. Im Vorwort des umgedruckten Manuskripts schrieb Werner Kraus, mein Vater:
Sie hatte nur den einen festen Zweck im Auge, den Mann zu besuchen, den sie liebte. Sie hatte deshalb einen guten Standort, den fröhlichen, heiteren, übermütigen, frechen, traurigen, gequälten und gehetzten gegenüber, die Tag aus, Tag ein über die Autobahn rollen. Der Widerschein einer Liebe hat daher viele, die es sonst nie taten, sprechen lassen. Fahrend, rollend und schwebend fanden die Gespräche statt. Die Sprechenden und Erzählenden waren von der Karosserie des Wagens umschlossen. Es war wie eine Begegnung auf der Autobahn, schrieb sie in einem Brief an ihren Freund. Man sprach über Dinge, die bei einem gesellschaftlichen Zusammentreffen nie zur Sprache gekommen wären. Man drückte sich dann die Hand, in dem Bewusstsein, den anderen nie mehr zu treffen.
Kriegszerstörungen und Massenwanderungen machten das Reisen nach dem Krieg schwierig und mühsam. Ganz Deutschland war unterwegs, auf der Flucht, auf Hamsterfahrten, auf der Suche nach verloren gegangenen Verwandten, Eltern, Kindern, nach besserer Wohnung und Arbeit. In der Zeit unmittelbar vor und nach Kriegsende gab es auch die selbstverständliche Solidarität des Mitnehmens und Mitgenommenwerdens auf Wehrmachtslastern, umfunktionierten Lieferwagen, in alten Taxis. Wer ein Auto hatte und dann auch noch über das kostbare, weil rationierte Benzin verfügte, war König. Das blieb noch einige Jahre so. Ein Jeep. Ein Mercedes 170. Ein DKW-Zweitakter. Ein Chevrolet. Das Per-Anhalter-Fahren gehörte zum Alltag dieser Gesellschaft in Bewegung, in der oft gerade diejenigen unterwegs sein mussten, die kein Geld hatten, keine gültigen Papiere und auch keine Lebensmittelmarken. Die Grenzen der Besatzungszonen konnten viele Deutsche nur heimlich und nachts überschreiten, brauchte man doch für Reisen gute Gründe, gültige Pässe und viele Genehmigungen. Die Entstehung der Tri-Zone aus dem amerikanischen, englischen und französischen Besatzungsgebiet sowie letztlich die Gründung der Bundesrepublik besserten die Situation. Und viele stellten sich hoffnungsvoll an die in der NS-Zeit gebauten Autobahnen, um kostenlos mitzukommen.
Der Verkehr wird flüssiger und lockert sich, wenn der Autofahrer die Nymphenburger Straßenbahnbrücke hinter sich gelassen hat. Von weitem schon erkennt man die Eiligen, wenn sie zwischen dem Blutenburger Kirchlein und der großen Tankstelle um die Ecke kommen. Es ist, als witterten sie die freie Bahn. Links noch ein Blick auf die Pasinger Zufahrt. Wenige Meter daneben auf der anderen Seite das kleine Holzhäuschen des Lotsendienstes mit den flatternden Fähnchen aller Nationen. Dann im engen Halbkreis um das Autobahnrondell und die Strecke nach Augsburg liegt offen da. An dieser Stelle, die immerhin nur eine mäßige Geschwindigkeit erlaubt, stehen sie. Die Leute, die kein Fahrgeld für die Bahn bezahlen können. Heimkehrer, Studenten und solche, die ewig wandern und keine Ruhe finden können. Meist sind zwischen den Winkenden auch eine Anzahl Frauen und Mädchen. Die einen verhärmt in abgetragenen Kleidern, die anderen allzu bunt aufgemacht und abenteuerlustig. Von Zeit zu Zeit kommt ein leerer Lastwagenzug, sammelt sie alle ein und fährt dann weiter. Die einen sind schon zufrieden, wenn sie bis Dachau kommen. Die anderen haben ihr Ziel weitergesteckt und wollen bis Augsburg, Ulm, Stuttgart oder noch weiter mitgenommen werden.
Auf den langen Strecken fuhren amerikanische und französische Besatzungssoldaten, ausländische Journalisten, deutsche Handelsvertreter, Fabrikanten, Direktoren, Schieber und Schwarzhändler, reiche Söhnchen, die aus dem Skiurlaub kamen, Ingenieure, ein Glockengießer, ein Angora-Wolle-Spezialist mit 200.000 Kaninchen, ein Sportfunktionär. Gelehrte haben heutzutage keine Autos, schrieb meine Mutter. Es hielten Autos vom LKW bis zum großen Amischlitten. Viele mit Autoradio. Musik.
Mädchen an der Straße.
Besonders für Frauen war das Per-Anhalter-Fahren immer riskant. Es besaßen ja fast nur Männer Auto und Führerschein. Diese Art des Reisens war ohne ein ausgeprägtes Grundvertrauen in die Menschen, ohne gutes Selbstbewusstsein und Unerschrockenheit nicht zu bewältigen. Für eine junge Frau aus der gesellschaftlichen Schicht meiner Mutter galt es eigentlich als unmöglich. Und sie musste ihre Fahrten zum Liebsten bei den Eltern ebenso verteidigen wie gegenüber besorgten älteren Damen oder Herren, die sie mitnahmen. Der Hauch des Unanständigen umwehte das Mädchen, das an der Straße stand und mitgenommen werden wollte. Gisela van Erkelenz war daher, vor allem in der ersten Zeit, doch sehr erleichtert, wenn jemand ihre Art des Reisens akzeptierte. So zum Beispiel der oberste Vertriebsdirektor ihrer Firma, der sie zufällig mitgenommen hatte.
Er findet es patent, dass ich es wage, so nach München zu fahren. Und ich freue mich sehr über diese seine Einstellung dazu. Denn im Grunde genommen komme ich mir doch recht kümmerlich vor, wenn ich am Straßenrand stehe und winke und die vorbeifahrenden Autoinsassen dann kopfschüttelnd oder gelangweilt zu mir hinschauen. Manchmal winken sie auch lachend wieder oder sie übersehen mich einfach wie ein Stückchen nichts. Da tut es gut, jemanden neben sich zu wissen, der weiß, welcher Mut dazu gehört, sich so durchzuwinken zu seinem Ziel und welche Anstrengung auch damit verbunden ist. Als er mich absetzt, bin ich richtig angesteckt von seiner Fröhlichkeit und winke viel mutiger den nächsten Autos entgegen.
Besonders nachts und bei Dunkelheit konnte die junge Frau diesen Mut gut brauchen.
Ich winkte couragiert in die aufleuchtenden Autolichter hinein. 6, 7 Autos fuhren in großer Schnelligkeit an mir vorbei. Dann war es still auf der Bahn. Plötzlich taucht neben mir wie ein Schatten aus dem Dunkel hervortretend eine Gestalt auf. Ich greife instinktiv zu meinem Koffer und bin selbst erstaunt, dass ich nicht die geringste Angst dabei empfinde. Wohl aber den konzentrierten Gedanken, nun aber Vorsicht, vielleicht war das ein Autobahnläufer oder Vagabund. Und dabei war es jetzt so still, dass ich von nirgendwoher hätte Hilfe erwarten können. Die Gestalt fragte mich dann, ob ich gewinkt habe. Er habe einen Defekt an der Lichtmaschine, sein Wagen stehe hinter der Kurve. Obendrein sei er eben am Einschlafen gewesen und da sei es ihm ganz recht, wenn jemand mitfahre. Seine Stimme schien mir vertrauenerweckend und ich schloss mich ihm an. Er ging auf lautlosen Kreppsohlen vor mir her und als wir nach etwa 1000 Metern um die Kurve bogen, stand tatsächlich ein kleiner Volkswagen im Dunkeln vor uns. Die erschöpfte Batterie gab wieder etwas Licht und wir konnten weiterfahren. Im hellen Besehen war mein Kreppsohlengespenst ein verheirateter junger Mann, der jedes Wochenende von Triberg nach Mannheim fuhr.
Vielfach musste sich die Anhalterin jedoch auch männlicher Anmache erwehren, obwohl sie schon vorher aus dem Autotyp oder der Physiognomie des Fahrers Schlüsse zu ziehen versuchte. Wenn ihr jemand nicht geheuer war, ließ sie ihn weiterfahren und stieg nicht ein. Einigen sagte sie noch vor dem Einsteigen, sie wolle wirklich nur möglichst schnell nach München und sonst nichts. Dennoch versuchten immer wieder Männer bei ihr zu landen, deutsche Vertreter oder Kaufleute, einige undurchsichtige Ausländer, nur einmal in der ganzen Zeit ein Amerikaner, der ihr Geld für Liebe anbot. Meist waren es jedoch, wie könnte es auch anders sein, Franzosen.
Von Karlsruhe ein Stück mit einem galanten Franzosen. Avec votre sourire, mademoiselle, chaque voiture s'arrêtera. Was mich dann so verschreckt hatte, das war dieser französische Offizier, der nach einer halben Stunde Fahrt anhält und mir einen Kuss geben will. Dabei hatte sein Gesicht so einen gierigen Ausdruck und er fasste mich so an, dass ich gleich wusste, wes Geistes Kind er war. Ich erzählte ihm, dass ich verlobt sei und ich möchte ihn doch bitten, das zu berücksichtigen, sah aber gleich, dass er aus seiner Mentalität heraus gar nicht anders konnte und stieg in aller Ruhe aus. Und er ließ mich tatsächlich aussteigen und brauste ab. Da stand ich nun auf freier Strecke, eingehüllt in Regenkaskaden und wartete auf den nächsten Wagen.
Letztlich gelang es Gisela von Erkelenz immer, sich liebestolle Fahrer mit Worten vom Leibe zu halten. Meist ging alles in einem charmanten Geplänkel unter. Und vor allem die älteren Herren ließen sich recht gut an der Ehre packen und in eine väterliche Rolle drängen. Sie gab in solchen Fällen, wie sie schreibt, die jugendliche Naive. Meist erzählte sie ihren Chauffeuren, sie sei verliebt, verlobt und glücklich und überhaupt nur deshalb auf der Autobahn unterwegs. Viele zeigten sich beeindruckt, ließen sie in Ruhe und führten lieber gute Gespräche mit ihr.
Spuren der Vergangenheit.
Ein ganz großer, chromblitzender Mercedes stoppt kurz hinter mir. Es entspann sich ein interessantes Gespräch. Er war beim 20. Juli beteiligt gewesen, war dann auch in Einzelhaft und ins KZ Sachsenhausen gekommen und bestätigte mir auf meine Frage hin die grauenhaften Schilderungen der Zeitungen. Und ich glaubte ihm jedes Wort, so wenig ich das den Zeitungen damals glaubte. Jedes Wort hatte Gewicht. Dazu kam seine unsagbare Kälte und eiserne Ruhe. Irgendetwas in diesem Menschen musste tot sein. Und nach all dem, was er mir erzählte, konnte ich mir das auch gut vorstellen.
Zwei Wochen später.
Übrigens, meine Fahrt ist noch sehr nett verlaufen. Zuerst mit dem Reportagewagen des Südwestfunks, dann mit einem offenen Mercedes und einem offenen, lebensfrohen Herrn am Steuer. Mein Nachbar hatte als alter Nazi und Parteigenosse nach dem Krieg sein ganzes Vermögen verloren, sich aber nicht kleinkriegen lassen und ganz von vorne wieder angefangen. Er begann damit, in den Steglagern, den Lagern der staatlichen Erfassungsgesellschaft für öffentliches Gut, herumzuschnüffeln, was es da so gab. Leute zu finden mit Interesse und Geld, die ihm dies und das abkauften. Und nun hatte er schon wieder einen gut gehenden Großhandel in Freiburg und freute sich, das verdiente Geld in seinem Auto und hübschen Kleidern für Frau und Töchter anlegen zu können.
Mitleid für den Verfolgten und Sympathie für den alten Parteigenossen stehen nebeneinander. Die Anhalterin glaubt den schrecklichen Berichten aus Sachsenhausen. Sie bewundert aber fast gleichzeitig den schnellen und nicht ganz legalen Wiederaufstieg des Nazis. Wie geht das zusammen? Ein Blick auf die Biografie. Gisela von Erkelenz wurde 1921 als Tochter eines Berufsoffiziers geboren. Nach dem Ersten Weltkrieg musste der Vater sich kümmerlich als Vertreter durchschlagen. Erst nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten und der Wiederaufrüstung der 30er Jahre ging es wieder aufwärts. Der Vater wurde erneut Berufssoldat. Der NS-Staat schien der Garant für Wohlstand und nationale Ehre zu sein. Die Familie von Erkelenz war national bis nationalsozialistisch eingestellt. Die blonde und blauäugige Gisela trat dem BDM bei. Sie ging auf Fahrt und engagierte sich begeistert, vor allem bei sozialen Diensten. Sie lernte von den Brüdern, wie man schießt und gewagte Mutproben besteht. Seit 1940 lebte und arbeitete sie in Berlin. Ein Bruder fiel im Krieg. Im April 1945, alle Chefs waren schon weg, türmte sie aus Berlin. Vorher bezahlte sie, die immer zuverlässige, noch für 2 Monate Lohngelder aus, mit denen sie durch das brennende Berlin geradelt war. Nach dem Krieg wurde sie von ihren ehemaligen Chefs wieder mit offenen Armen empfangen. Die Nachfolgefirma hatte ihren Sitz in Baden-Baden. Nach und nach löste sich Gisela von Erkelenz, nicht zuletzt durch ihre Bekanntschaft mit Werner Krauss, von alten Weltbildern. Er war ein Intellektueller, ein hochgebildeter Buchmensch und sprach mehrere Sprachen. Doch die Prägungen durch Familie und Nationalsozialismus schimmern bei ihr immer wieder durch. Außerdem bewertete sie, mit manchmal naiver Unbekümmertheit, die Menschen, denen sie auf der Autobahn begegnete, nach Händen, Augen und Gesichtsausdruck, nach Auftreten, Aussehen und positiver oder negativer Haltung zum Leben. Sympathisch oder unsympathisch, fragte sie sich. Ist er ein Herr oder will er mir vielleicht Böses? Sie fragte nicht nach schuldig oder unschuldig.
Drei Drei Minuten später stoppte schon ein furchtbar eiliger Opel-Kapitän. Ich fand einen reizenden alten Herrn drin vor. Er war sehr aufgeschlossen und vergnügt. Und so steckten wir bald in interessanten, angeregten Gesprächen. Er war in Nürnberg als Kriegsverbrecher angeklagt und seine weißen Haare hatte er in den 296 Tagen Einzelhaft bekommen, die ihn beinahe zum Wahnsinn brachten. Er war als Ernährungsfachmann im Kriege Leiter der Zentraleinkaufsgesellschaft Ost, beschäftigte dabei auch viele tausend Russen und kaufte in den besetzten Gebieten Getreide und was es sonst gab auf. Aber auch heute kann man auf solche Köpfe nicht verzichten. Ich hörte, dass dieser Mann gleich nach seiner Haftentlassung zur Übernahme der Außenhandelsstelle für Ernährung von Rheinland-Pfalz geholt wurde. Heute ist er Vorstand der Südzucker AG in Mannheim. Ein ganz großer Mann. Und dann verriet er mir auch den Grund seiner guten Laune. Denken Sie nur, ich habe gerade meinen Sohn in Stuttgart besucht. Er studiert dort Architekt. Und der hat doch tatsächlich beim Abschied zu mir gesagt, ich könne bald wiederkommen. Ich fand den alten Herrn mit seinem ergrauten Schnäuzchen auf der Oberlippe wirklich goldig.
Die Geschichte vom Fall und Aufstieg eines tüchtigen alten Nazis wurde ihr öfter erzählt und fand ihre Billigung.
Mein Fahrer war Kriminalist, im Krieg als Offizier an den vordersten Fronten gewesen. Er erzählte mir sehr interessant, wie er sich wieder durchgesetzt hatte, nachdem er aus dem Kriege zurück war und man ihm als bekanntem Idealisten und Nationalsozialisten seinen alten Posten als Kommissar nicht mehr einräumen wollte. Er wurde degradiert und als kleiner Kriminalbeamter in die niederbayerischen Wälder geschickt, wo er aber nach einem Jahr schon wieder in leitender Position steckte, weil man eben doch die tüchtigen Leute wieder brauchte. Er als geborener Großstädter und Münchner hatte es schwer gehabt, mit den dortigen, schwerfälligen und querköpfigen Menschen auszukommen. Ja, und eines Tages wurde er doch wieder in München gebraucht. Und heute hat er eine verantwortungsvolle Aufgabe. Als Vorgesetzter einer kleinen Gruppe von 40 erfahrenen Kriminalisten ist er Leiter einer großen, ganz Bayern umfassenden Dienststelle. Da hat er vor allem mit Großschieber- und Schmuggelaffären zu tun. Oder jetzt gerade mit dem erneut aufgerollten KZ-Prozess Ilse Koch in Augsburg. Er hat viel Ungerechtigkeit und Lüge dabei gefunden von der Anklageseite aus. Die Presse hatte völlig falsche Darstellungen bekommen.
Man wusste zwar 1950 noch nicht, was man heute über den Anteil der Einkäufer im Osten an der Ausbeutung der Sklavenarbeit von KZ-Häftlingen weiß oder über die Massenerschießungen durch Polizeibataillone hinter der Front. Aber so viel blauäugige Naivität und so viel Vertrauen in die Rechtmäßigkeit des Naziregimes und seiner Vertreter ist doch erschreckend. Meine Mutter war mit ihrer Einstellung gegenüber den Mitgliedern des alten Systems keine Ausnahme. Wie sie sprachen und dachten viele Zeitgenossen, die es schafften, ihre eigene Vorstellung von der heilen Welt des Dritten Reiches von den längst öffentlichen Erkenntnissen über die Verbrechen abzuschirmen. Beides stand, wie ihre Berichte zeigen, fast unverbunden nebeneinander. Häufig finden sich in dem Manuskript meiner Mutter Berichte über Versuche ehemaliger Berufssoldaten, wieder in ein ziviles Leben zurückzufinden.
Der Mann am Steuer sieht furchtbar zugerichtet aus. Ein Auge fehlt ihm. Die eine Gesichtshälfte ist blaurot verbrannt. Narben machen ihn fast unkenntlich. Und doch leuchtet schon bei den ersten Worten dieses Mannes ein so ungebrochener Stolz auf, dass ich gleich gefangen bin von seiner Persönlichkeit. Er ist mittelgroß, schmal und gelenkig. Seine Stimme ist wie klingendes Metall. Sie verrät Kraft und Lebensfreude. Wir können in der Grundhaltung immer wieder die gleichen Ansichten feststellen. Er war aktiver Offizier gewesen, zuletzt einige Jahre Leiter der Offiziersschule in Metz. Trotz seiner schweren Verwundung wurde er nach dem Zusammenbruch den Franzosen ausgeliefert, die ihn jahrelang unter den übelsten Verhältnissen festhielten. Der Prozess gegen ihn wurde mit falschen Zeugen geführt und wie dergleichen mehr geschah in jenen turbulenten Nachkriegsjahren. Er wurde von den Engländern übernommen, bis dann endlich der Tag seiner Freilassung kam. Er wurde in dem holsteinischen Ort abgeliefert, in dem seine Familie mühselig ein Flüchtlingsdasein führte. Er war 70% Kriegsbeschädigter. Doch es gab die englische Weisung, ihn nur in den niedrigsten Tätigkeiten zu beschäftigen. Endlich, 1948 war es schon, erhielt er die Genehmigung, mit einem Bauchladen über Land ziehen zu dürfen. So verkaufte er Schnürsenkel und Schuhcreme an den Türen. Aber unterkriegen ließ er sich nicht. Er fand alte Freunde wieder. Und einer hat ihm dann vor 7 Monaten zu dieser Vertreterstelle verholfen.
Mitfühlende Sympathie, große innere Anteilnahme und Identifikation mit dem Schicksal der Kriegsteilnehmer bestimmten den Standort der Anhalterin. Sie hatte den Krieg selbst erlebt und wünschte jedem, er möge wieder aus dem Elend zu einer guten neuen Existenz finden, wie sie es für sich selbst erhoffte. Diese Solidarität mit der Kriegsgeneration war jedoch keineswegs nur auf Deutsche bezogen. Auch ein junger Däne brachte dieselben Seiten in ihr zum Schwingen.
Er war das erste Mal wieder in Deutschland und hatte alle seine schlimmen Gestapo-Erlebnisse zu Hause abgestreift. Er wollte unvoreingenommen Deutschland neu kennen und sehen lernen. Aufregende Dinge erzählte er mir aus seiner Heimat. Wie er als junger Kerl noch während der deutschen Besatzungszeit dabei war, geflüchtete deutsche Juden über das Kattegat zu rudern in Fischerbooten. Und wie er dabei viel Leid zu sehen bekommen hatte. Bis er eines Tages von der Gestapo erwischt wurde und eine schlimme, lange Haftzeit durchzumachen hatte. Sein Elternhaus war inzwischen zerbombt und seine Freunde in alle Winde zerstreut. Unser Gespräch war getragen vom Idealismus der Jugend, die doch noch an das Bessere glaubt und davon träumt. Das machte viel Freude und neuen Mut.
Die Amerikaner.
Sehr oft waren es Amerikaner, die die Anhalterin auf der Autobahn mitnahmen.
Mundfaul oder wortkarg, sehr kameradschaftlich, mit einer frappierenden Selbstverständlichkeit und dabei fern von jedem Gedanken, mir etwa nahe treten zu wollen.
Auch bei der Begegnung mit den Amerikanern war die Zeitgeschichte stets präsent.
Der Amerikaner, mit dem ich fuhr, gefiel mir wieder ganz ausgezeichnet. Ein gerader, sauberer, unkomplizierter Mensch, wie ich so viele junge Amerikaner inzwischen kennenlernen konnte. Er war erst wieder seit 3 Wochen in Deutschland, diesmal als Zivilist. Im Krieg war er als Flieger auf allen Kontinenten. Afrika, Ostasien, Europa. Da wurde mir wieder einmal klar, wie weit der Bereich Amerika reicht. Es kam dann im Lauf des Gespräches heraus, dass er 1943 bis 1945 die schweren Bombenangriffe auf Berlin mitgeflogen hat. Sogar an einzelne markante Daten konnten wir beide uns erinnern. Und so hat dieser Mensch mir doch höchstpersönlich diese schrecklichen Bombenteppiche auf den Kopf geworfen. Bei diesem Gedanken schauten wir uns fassungslos an und fragten uns wie viele andere auch, musste das wirklich sein? Wir kämpften für das Recht in der Welt und für die Freiheit, sagte er. Und das war eine echte Überzeugung bei ihm, wie es auch bei unseren Bombenfliegern gewesen sein mag.
Den ausgelassenen Übermut einiger junger Amerikaner gab es, so die Anhalterin, bei gleichaltrigen Deutschen nicht mehr.
Und wie klar war es mir im gleichen Augenblick, dass so etwas für uns nie mehr kommen würde, dass die Sorglosigkeit untergegangen war in Deutschland.
Die Fahrten mit Amerikanern hatten viele Vorteile. Sie fuhren oft komfortable und luxuriöse Autos. Oder es gab zumindest gut zu essen.
Ein Opel bis Esslingen, wo mich dann ein dicker, freundlicher Ami in seinen Jeep einlud. Mit diesem ungefederten Ding ging es nun über Stock und Stein. Es stellte sich heraus, dass mein guter Nachbar Halbdeutscher war und zurzeit als Truppenarzt seinen Dienst tat. In Pforzheim in der Snackbar verschwand er mal kurz, um nach 10 Minuten mit einem dicken Butterbrotpaket wiederzukommen. Na, was ich da alles drin fand. 2 Brötchen mit dick Erdnussbutter, 2 Brötchen mit köstlicher Leberwurst, 4 Scheiben schneeweißes Brot mit dick Butter und Käse. Ich werde noch morgen aus dieser Tüte essen können.
Sonniges Wohlgefühl breitete sich aus.
heran bremste ein himmelblauer, riesiger Dodge-Wagen. Ein Ami vorn mit einem netten, blonden Autostop-Mädchen. Ich stieg hinten ein, streckte die Beine durchs ganze Abteil, schaute in die besonnte Frühlingslandschaft und bei den Klängen von Tanzmusik nickte ich ein. In Stuttgart stieg die andere aus und ich rutschte nach vorn. Da hatte ich nun den schönsten Platz, den man sich denken kann. Diese bezaubernd schöne Straße mit all den gelben Butterblumen am Straßenrand und saftigen Wiesenpolstern. Dann ein federnder, schwimmender Polstersessel, Radiomusik, die fast unwirklich klingt, Sonnengleißen und ein Tempo von durchschnittlich 100 bis 120 Stundenkilometern. Einfach herrlich. Dann zog der Ami eine Tüte hervor, aus der ich die herrlichsten Buttercremetörtchen futtern musste. Dazu gab es für jeden eine Flasche Coca-Cola.
Zur Begegnung mit Amerika gehörten Coca-Cola, Kaugummi, Snacks und die Musicbox.
Ich stand nur einige Minuten in München an der Ecke, als ein Jeep kam, den ich nicht anhalten wollte, doch er hielt von selbst. Es wurde eine sehr nette Fahrt. Ich lernte ordentlich Amerikanisch sprechen, kaute Kaugummi mit ihm um die Wette, trank flaschenweise Coca-Cola. Es war schön geheizt in der Kiste und einen tollen Schwung hatte mein Corporal Robbie Speaking auch. Um 6:30 landeten wir in der Snackbar in Pforzheim zu einem feudalen Essen, obwohl auf der Drackensteiner Höhe spiegelglattes Eis war und ein Fernlaster bereits quer über die Straße an der Mauer klebte. Mein Corporal knatterte mit seinem Jeep ungerührt über die glatten Eisflächen der Autobahn weg und war sehr stolz, wenn ich ihn deswegen lobte. Leider verstand ich sein Amerikanisch absolut nicht. Es klang schauerlich. Es kam bald heraus, dass seine Großeltern eine Bakery in Koblenz betrieben hatten, ehe sie nach Amerika auswanderten. Sein Vater heiratete dann eine Irländerin und sie haben selbstverständlich auch eine Bakery in den Staaten. Er hatte sich hier sogar nach Verwandten umgesehen und war von denen mit Begeisterung aufgenommen worden. In der Snackbar Pforzheim war er sehr stolz, als Gastgeber für mich auftreten zu können. Er winkte mit schlacksiger Geste den Kellnerinnen, stelzte dann mit eingezogenem Bauch zu dem wild bunten Musikkasten in der Ecke, um ihn mir vorzuführen. Er ließ die Cents ordentlich klimpern, ehe sie in dem Schlitz verschwanden. Und dann lärmte dieses aufdringliche Biest von Musikschrank unentwegt 5 Jazzstücke herunter, dass ich mir am liebsten die Ohren zugehalten hätte. Aber der gute Junge schaute so stolz drein, dass ich ihm doch sagen musste, ich fände das ganz enorm und sowas hätten wir hier in Germany aber nicht.
Die einzigen Frauen, die auf der Autobahn unterwegs waren und Anhalter mitnahmen, waren ebenfalls Amerikanerinnen.
Die beiden Amerikanerinnen, die mich aufluden, waren ganz lustig. Einfach unmöglich salopp angezogen, sodass ich immer überlegte, ob sie überhaupt das Geld zu einem so großen Wagen hätten. Ich würde mich so nicht unter die Leute wagen. Sie kamen vom Obersalzberg und zeigten mir stolz ihre Trophäen von dort. A piece of the Führer House.
Eine andere Amerikanerin, Cushing Niles, wird wegen ihrer Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit zur bewunderten Freundin.
Sie ist ganz schlicht, ohne Lippenbemalung, mit Brille, sehr gut erzogen und bescheiden, dabei hilfsbereit bis zum Äußersten. In Augsburg setzte ich mich nach hinten zu meiner Bekannten, die auch mitgefahren war. Und Miss Niles lud einen jungen Tschechen auf, der in Ulm im DP-Lager sitzt. Ich sah, wie sie sich seine Adresse geben ließ und nun will sie irgendwie versuchen, ihn in die Staaten zu lotsen. In Stuttgart stand im Regen draußen ein Mädchen. Es war schon ganz dunkel und sie tauchte nur kurz im Scheinwerferlicht auf. Wir hielten an und ließen die Kleine und ihre verhärmte Mutter, nass und frierend wie sie waren, einsteigen. Illegale Grenzgänger aus der Gegend von Küstrin wollten zur Großmutter nach Köln. Kein Pfennig Geld, Hunger und Durst, Angst vor der deutschen Polizei, die die Anweisung hat, solche Leute für 3 Monate einzusperren. Miss Niles hörte sehr aufmerksam den Erzählungen der beiden zu, hielt dann an der Snackbar Pforzheim an und schämte sich kein bisschen, mit uns Vieren da hineinzugehen. Sie bestellte ordentliche Portionen Essen, Kaffee und Brote für die beiden und sich. Meine Bekannte und ich wünschten uns Sandwich mit Käse, weil wir längst heraus hatten, dass unsere Gastgeberin gar nicht so viel Geld hatte, um uns alle einzuladen. Sie verdient $40 die Woche. Davon schickt sie 20 nach Hause zur Abzahlung ihres Studiums und des Wagens, den sie von ihren Eltern auf die Reise mitbekommen hatte. Sie bringt uns noch nach Baden-Baden. Die Freude. Ich war dann sehr glücklich, dass ich, meiner alten Gewohnheit getreu, bei mir zu Hause immer gute Ordnung hinterlasse. Und so machte mein Zimmer bei Lampenschein, Tee, Zigarettchen und Brahms erste Sinfonie einen gemütlichen Eindruck. Sie liebt die Musik über alles und besitzt sämtliche Beethoven- und Brahms-Sinfonien auf Schallplatten.
Trotz ihrer Solidarität mit den Deutschen, die im Krieg gewesen waren, ist Gisela von Erkelenz nicht blind gegenüber den guten Eigenschaften der amerikanischen Besatzer. Im Gegensatz zu vielen ihrer Begegnungen mit Franzosen macht sie mit Amerikanern fast nur positive Erfahrungen und fühlt sich meist sehr wohl in ihrer Gesellschaft. Sie verkörpern eine eigene Welt, die aber nicht wirklich fremd ist. Diese wird mit Staunen und Respekt zur Kenntnis genommen. Der Blick auf die sympathischen Amerikaner ermöglicht ihr noch am ehesten eine Korrektur der eigenen Position zur NS-Zeit.
Glücksmomente und Pechsträhnen.
Nach dem Weinen wird gelacht.
Wer hätte das gedacht?
Ha, ha.
Man vergisst all das Schwere.
Ja, so wird es gemacht.
Jubel, Trubel, Heiterkeit. Wer hätte das gedacht?
Ha, ha. Das ist so.
Und bleibt so.
Mein Liebling,
solange die Welt sich dreht, nach Regen scheint Sonne,
nach dem Weinen wird gelacht.
Tidididalala, wer hätte das gedacht?
Juhu!
Es gab gute Tage und es gab schlechte Tage für die Anhalterin. An guten Tagen ging es schnell oder sie bekam sogar etwas geschenkt.
Ich schaue in ein unendlich gutmütiges, rundes Gesicht, das eine unwahrscheinliche Lebenszufriedenheit ausstrahlt. Der beachtliche Bauch und die Kragenweite meines Nachbarn lassen auf ausgedehnten Lebensgenuss schließen. Er ist ein Weingutsbesitzer aus der Pfalz. Die Weine der letzten Jahre waren so gut, dass er keine Sorgen zu haben braucht. Sein Betrieb, seit Jahrhunderten in Familienbesitz, ist eingespielt. Überall sitzen seine Kunden, in Norddeutschland, Baden oder Bayern. Überall sieht man ihn gern, empfängt ihn großartig, es wird en Gude getrunken und er bleibt, solange es ihm gefällt. Das sind meist solide alte Gasthäuser, große Hotels oder Pensionen. Vielen von ihnen hat er oder sein Vater auf die Beine geholfen, indem er ihnen Kredite gab. Die Gegenleistung dafür ist, dass sie nun seine Weine ausschenken. Ich fand ihn sehr nett, den Dicken. Der Wagen hing hinten etwas schwer über und er fuhr schön vorsichtig, denn da lagen liebevoll in Strohhülsen verpackt seine neuesten Weine, die er mit seinen Kunden umtrinken wollte. Eine Flasche davon stand offen neben seinem Sitz und er hatte auch gleich ein Gläschen bereit, um mich probieren zu lassen. Meine A's und O's taten ihm sichtlich gut. Zum Abschied und zum Andenken bekam ich eine dieser kostbaren Flaschen geschenkt, worüber ich mich kindlich freute.
An schlechten Tagen blieb die Autobahn lange leer. Profis wie meine Mutter entwickelten daher besondere Techniken. Sie stellte sich immer ans Ende einer Reihe von Anhaltern, sprach Autofahrer an der Tankstelle an oder an Baustellen, manchmal auch bei voller Fahrt von Autofenster zu Autofenster. Außerdem war es nicht erlaubt, auf der Autobahn zu stehen. Man musste damit rechnen, von der Polizei kontrolliert und weggeschickt zu werden.
Ich wurde an der Ausfahrt Stuttgart-Degerloch abgesetzt. Dort räumte gerade die Polizei unter den wartenden Anhaltern auf und schickte sie von der Autobahn weg. Ich kannte das Terrain schon, ging, wie mir befohlen, die Zufahrtsstraße hinunter, bis ich den Blicken der Polizei entzogen war und kletterte auf der anderen Seite wieder den Autobahndamm hoch. Durch die leichte Kurve war die Polizeistation, die links liegt, fast verdeckt. Ich konnte nun einigermaßen ungestört von Polizei und anderen Mitfahrern winken.
Die Jagd nach der besten Mitfahrgelegenheit bekam eine immer sportlichere Note. Besonders begehrenswert waren große Buicks, Chevrolets oder kurz Amischlitten. BMW bzw. Veritas-Wagen, Mercedes, Wanderer und Horch kamen gleich danach. Opel Olympia war bei Wind gefährdet. Schnell mitgenommen zu werden, befriedigte überdies auch die kleine persönliche Eitelkeit.
Ich habe sie selten länger als eine halbe Stunde warten sehen. Und wenn es länger dauerte, so war ich meist schuld daran. Denn es darf kein Zweiter dabei stehen. Oder doch nur in weiter Entfernung. Es braucht Erfahrung, wenn man so mitgenommen werden will. Vor allem, wenn man schnell zu seinem Ziel zu kommen wünscht. Inzwischen sind ihre Erfahrungen größer geworden. Und sie vermag die Strecke von 320 Kilometern in 4 bis 6 Stunden zu bewältigen. Auch der Winter schreckt sie nicht mehr. Meist wird es spät für die Rückfahrt am Sonntagnachmittag. Da gilt es, einen schnellen Wagen zum Anhalten zu bewegen. Stuttgart ist das kürzeste Ziel, das man wählen darf. Denn wenn in Ulm-Leipheim der Nebel auf der Fahrbahn liegt, hält keiner. Und es ist kein Weiterkommen mehr. In Stuttgart hingegen liegt die Tankstelle auf der rechten Seite und es besteht immer eine Möglichkeit, von dort fortzukommen. Dann sind auch die ersten 200 Kilometer überwunden. 120 bleiben noch. Auf dem Weg nach Karlsruhe kann man nur noch in Pforzheim mit Erfolg einen Wagenwechsel vornehmen. Überall ist sonst freie Strecke. Man kommt nicht mehr weiter, wenn man erst einmal die Beine auf den Boden gesetzt hat. Nach dem letzten jähen Sturz öffnet sich die Straße ins Rheintal und in die Rheinebene. Meist endet die Fahrt an der Karlsruher Tankstelle. Diese letzten 40 Kilometer bis Baden-Baden sind mühsam und fast immer nur in vielen kleinen Etappen zu bewältigen. Deshalb nimmt sie oft für das letzte Stück den Zug.
Von entscheidender Bedeutung für jeden Anhalter war und ist das Wetter. Würde man sicher ankommen oder frierend auf der Straße stehen?
2. Juli. Diesmal ist es mir recht schlecht ergangen. Der unentwegte Schnürregen hat mich den ganzen Weg begleitet. Oh mein Gott, gegossen hat es geradezu. Ich wurde immer nasser, bis dann endlich jemand stoppt. Ein mittlerer Herr, neben ihm eine Frau. Triefend steige ich hinten ein. In Ulm-Leipheim an der Tankstelle war ich unkonsequent. Ich blieb im Wagen sitzen, obwohl ich wusste, dass er schon bei Merklingen nach Tübingen abbiegen würde. Dort schüttete der Regen geradezu vom Himmel. Mein Chauffeur ließ mich mit vielen guten Wünschen hinaus und blieb im Trockenen sitzen, um zu sehen, ob ich auch gut wegkomme. Lange stand ich dort. Er reichte mir inzwischen einen Schnaps hinaus. Und dann endlich hielt ein alter Hanomag an. Ich war so durchnässt, dass ich an allen Gliedern schlotterte. Pforzheim, nächste Aussteigestation. Tankstelle leer. Strömender Regen. Die vorbeirasenden Autos wirken in dem Regen wie Motorboote. Nach langer Zeit hält dann ein nagelneuer Opel Olympia. Karlsruhe, wieder hinaus in den Regen. Nach einer Viertelstunde hält ein uralter Windschiefer DKW. Juli. Dann beginnt es auch schon zu gießen. Dicke, schwarze Gewitterwolken ziehen von überall her heran. In diesem Moment haben wir die Autobahn erreicht und ich steige aus. Ich lasse mich von dem Sturm die Böschung herunterwehen und versuche nun, in die aufblendenden Lichter hineinzuwinken. Keiner hält an. Sie spritzen alle mit großen Bugwellen an mir vorbei. Inzwischen beginnt es zu blitzen und zu donnern, Schlag auf Schlag, der Regen wird stärker, bis ein DKW hält und ein mitleidiges Gesicht mich auffordert, schnell einzusteigen. Ein liebenswerter Mensch ist dieser Herr am Steuer. Er ist ehemaliger Offizier. Sicher hat er eine kümmerliche Vertretung, die er mit seinem kleinen Autochen durchführen kann. Über uns tobt es nun so toll, dass wir vor Regen kaum weiter können. Selbst die großen Wagen bleiben am Straßenrand stehen. Bei uns beginnt es nun durch alle Ritzen zu tropfen. Es ist toll. So etwas haben wir beide noch nicht erlebt.
Erst dachten wir, dass der Winter mit Eis und Schnee und den früh hereinbrechenden Nächten uns trennen werde, dass sie in Baden-Baden und ich in München bleiben müsste. Im Winter bereitet die Schwäbische Alb bei der Überquerung Sorge. Oft sprachen wir nur mit Beklemmung das Wort Drackensteiner Höhe aus. Aber nicht nur die jenseitige Talfahrt ist bei Vereisung gefährlich. Auch die Waldstücke zwischen Ulm und Augsburg haben es in sich, wenn das Tauwetter eingesetzt hat. Auch die schweren Stürme sind für manchen Wagen gefährlich. Bei hoher Geschwindigkeit gerät der Wagen ins Schwimmen und wird vom Wind einfach mitgenommen. Es muss aber nicht immer so sein. Die schweren Wagen haben hier weniger Sorgen. Man sitzt auf weichen Polstern, es ist geheizt, das Radio ist eingestellt und ein Gespräch verkürzt die Zeit.
8. Dezember. Inzwischen sind wir längst auf der Autobahn. Trotz Schnee und Eis hält mein Fahrer mit erstaunlicher Sicherheit sein Tempo. 120 Stundenkilometer. Wir schießen vorbei an allen möglichen Wagentypen. Sie alle kommen nicht recht vorwärts. Rutschend und schlitternd versuchen sie, die vereiste Bahn zu bewältigen. An zwei Unglücksstellen geht es auch vorbei, wo verbeulte Autos, Polizisten und Neugierige einen großen Klumpen bilden. Dezember, 0.40 Uhr. Eben bin ich hier eingetrudelt und will in 10 Minuten mit dem Omnibus in die Stadt fahren. Was ist doch so ein Winter eine mühsame Angelegenheit? Heute früh Kälte, Nässe, Glatteis. Tolle Schneestürme. 15. Dezember. Es schneite harte Körner, die Straße war spiegelglatt. Auf der Autobahn standen auf jeder Seite mindestens 12 schwere Lastzüge, die vor Eis nicht mehr weitergekommen waren. Ich wartete in dem dichten Schneegestöber eine ganze Weile, bis mich ein mitleidiger Alter vor Köln auflas.
Die Anhalterin erlebte natürlich auch die für damals typischen Pannen und kleinen Unfälle. Verrußte Zündkerzen, verstopfte Benzinpumpen, gerissene Keilriemen, Wasser im Benzin. Reifen wurden bei Autobahntankstellen geflickt, in denen es nicht nur Tankwarte, sondern auch Mechaniker gab. Einen gelösten Vergaserkasten verzurrte der Autobesitzer mit 2 Streifen von einer alten Autodecke. Improvisation war überlebensnotwendig.
Das Unglück will es, dass plötzlich der Geschwindigkeitsmesser rapide abfällt. So sehr der eilige Mann am Steuer auch das Gas weiter durchdrückt, wir stottern immer langsamer vorwärts. Dann stehen wir ganz. Draußen fällt der Regen wieder in dichten Strähnen. Der arme Mann muss hinaus, um den Motor nachzusehen. Es hilft alles nichts. Die Kerzen sind völlig verrußt und müssen mühsam gereinigt werden. Wir sind bei Dachau, da fängt der Motor wieder an zu spucken. Ist es nicht zum Verzweifeln? Mir kommt der Gedanke, dass hier vielleicht mein Drahtbürstchen für die Wildlederschuhe helfen könne, und ich biete es ihm an. Dann geht alles sehr rasch. Wir springen hinaus, er öffnet die Motorhaube, ich greife den großen schwarzen Schirm der Bauersfrau, die wir unterwegs noch aufgeladen hatten. Er putzt und scheuert und pustet erneut verbissen an den Kerzen herum, während ich den Schirm über ihn halte. Endlich taucht München auf.
Die Mutproben, die ihr die Brüder zugemutet hatten, Sie schickten die kleine Schwester nachts um 12 Uhr über den Friedhof. Vor allem aber Kriegs- und Nachkriegszeit mit ihren extremen Anforderungen machten meine Mutter, wie viele ihrer Zeitgenossinnen, sehr selbstständig und nahezu unbegreiflich furchtlos. Wer die Jahre 1944 und 1945 in Berlin erlebt hatte, war wohl durch fast nichts mehr zu erschrecken. Außerdem hatte sie immer ein Ziel vor Augen: ihre große Liebe, um die sie kämpfte.
Drei Jahre dauert das Hin- und Herfahren nun schon. Fahrten nach Freiburg im Breisgau, nach Mannheim, Frankfurt, ins Rheinland und bis hinauf nach Hannover kamen dazu. Rechnet man das alles zusammen, so kommt man auf 44.000 Kilometer. Einmal rund um die Erde. Über 1.100 Wagenwechsel wurden gezählt. Jetzt geht das Fahren per Anhalter seinem Ende zu. Wir haben die Briefe nachgesehen und einzelne Erzählungen aus der Erinnerung aufgefrischt. Es ist viel Spannendes, Interessantes, Heiteres, Ernstes, Trauriges und Schicksalhaftes zusammengekommen. In der Tat, es ist ein Stück Deutschland von heute daraus geworden.
»44.000 Kilometer per Anhalter. Eine junge Frau fährt durch Nachkriegsdeutschland.« Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Marita Kraus. Es sprachen Franziska Ball, Julia Fischer und Gerd Heidenreich. Ton und Technik Hans Scheck und Christiane Schmidbauer. Redaktion Gabriele Förg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2005.